Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Lena Pyritz am Mikrofon. Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind.
Im Mai ist Folgendes passiert. Da gibt es eine besondere Woche, in der die australischen Ureinwohner ihre Kultur feiern. Und sie dachten, es wäre eine gute Gelegenheit, mit den Ältesten bestimmte Höhlen zu besuchen. Das ist ein wichtiger Teil ihrer Kultur.
Das ist übrigens der australische Archäologe und Anthropologe Robin Stevens, den wir da hören.
Sie riefen bei Rio Tinto an und sagten, dass sie Zugang haben wollen, um die Ältesten dorthin zu bringen. Nur um zu erfahren, dass sie das nicht können, da dort bereits Sprengmaterial angebracht sei. Es wäre unsicher, das zu entfernen. Zudem stünde die Sprengung kurz bevor. Und das haben sie 2 Tage später auch getan. Es ist herzzerreißend.
Rio Tinto ist ein Bergbaukonzern und was der im Mai gesprengt hat, war eine 45.000 Jahre alte Kulturstätte der australischen Ureinwohner. Was diese Zerstörung für die Aboriginal People und die Wissenschaft bedeutet, ist heute ein Thema in der Sendung. Etwas jünger als die Kulturstätte in Australien ist die Himmelsscheibe von Nebra. Mit einem Alter von knapp 4.000 Jahren galt sie bislang als älteste bekannte Darstellung des Himmels. Eine neue Studie legt jetzt allerdings nahe, dass sie 1000 Jahre jünger sein könnte. Auch dieser Konflikt wird uns in den nächsten 50 Minuten beschäftigen. Außerdem blicken wir darauf, wie wir mit der Informationsflut rund um das neue Coronavirus umgehen. Wie und wo informieren sich die Menschen in Deutschland? Wie oft begegnen sie dabei Fake News? Und welche Berichte stoßen auf besonderes Interesse? Dazu gleich mehr in einem Interview. Wir beginnen die heutige Sendung aber mit einem Thema, das uns bereits deutlich länger begleitet als Corona und das in den vergangenen Tagen neue Beachtung gefunden hat. Rechtsextremistische Vorfälle bei Polizei und Bundeswehr. Im November 2011 wurde die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds offensichtlich. Dadurch stellte sich einer breiten Öffentlichkeit erstmals die Frage, ob es in deutschen Polizeirevieren möglicherweise rassistische Strukturen gibt. Denn jahrelang hatten mehrere Landeskriminalämter die Mörder ausschließlich in einem vermeintlichen migrantisch-mafiösen Milieu gesucht. Der wahre Täterkreis in der rechtsradikalen Szene geriet so überhaupt nicht ins Blickfeld. Ob es einen strukturellen Rassismus im deutschen Polizeiapparat gibt, diese Frage wurde bislang nicht gründlich beantwortet. Aber weil seitdem immer wieder einzelne Fälle von rechtsradikalen Äußerungen oder rassistischem Benehmen bekannt wurden, taucht sie immer wieder auf, so wie derzeit durch die Ereignisse bei der Polizei in NRW. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler fordern seit langem Studien zu möglichen rechtsradikalen Strukturen in deutschen Sicherheitsbehörden. Was die leisten sollen und warum es sie bislang nicht gibt, fasst Andreas Beckmann zusammen.
Herbert Reul wirkte sichtlich geschockt, als vor einer Woche Polizeibeamte aus dem Bereich des Präsidiums Essen erwischt wurden, die jahrelang rechtsextreme Botschaften und Fotos in einer Chatgruppe geteilt haben sollen. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen sprach im WDR-Fernsehen von einer Schande für die Polizei.
Die paar wenigen, die jetzt aufgeflogen sind, und vielleicht gibt es noch ein paar mehr, die versauen die ganze Truppe.
Nur 2 Tage später wurden Ermittlungen gegen 17 Beamte aus Mecklenburg-Vorpommern bekannt, die ebenfalls eine rechte Chatgruppe gebildet haben sollen. Ähnliche Vorfälle hatte es zuvor schon auf einer Polizeiwache in Frankfurt am Main und auch in anderen Bundesländern gegeben. Dennoch hält Bundesinnenminister Horst Seehofer weiterhin daran fest, keine Studie zu Rechtsradikalismus in der Polizei in Auftrag geben zu wollen, wie er schon Anfang Juli vor der Hauptstadtpresse erklärte.
Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
Im Gegensatz zum Bundesinnenminister plädiert der Soziologe Raphael Beer von der Polizeiakademie Hamburg schon seit Jahren dafür, sehr viel genauer als bisher rechtsradikalem Gedankengut in der Polizei nachzuspüren und dabei auch zu untersuchen, wo sich eventuell rechte Netzwerke etabliert hätten.
Abgeschlossene Milieus in der Polizei, Subkulturen, die sich nicht öffnen, in denen auch rassistische Gedanken vorkommen. Wir haben das ja jetzt gesehen, dass es da Chatgruppen gibt, die sich schon lange unterhalten, die nicht unbedingt das organisationsöffentlich machen, sondern für sich abgeschlossen. Und da bin ich überzeugt von, dass es da auch noch mehr Gruppen gibt.
Solchen Gruppen, ihrer Entstehungsgeschichte und ihren Aktivitäten nachzugehen, bedeutet für Raphael Beer nicht, die gesamte Polizei unter einen Generalverdacht zu stellen. Im Gegenteil, auch er ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der Beamten auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die demokratische Rechtsordnung verteidigen und vertreten will. Das könnte vielleicht sogar für einen Teil der 30 gerade in NRW aufgeflogenen Polizisten gelten. Nach allem, was bisher zu den Ermittlungen bekannt wurde, haben in dieser Gruppe 11 Schutzleute, also ein gutes Drittel, aktiv rechtsextreme Inhalte verbreitet. Die anderen, die Mehrheit, haben das geduldet und nicht angezeigt. Das könnte ein typisches Muster sein, vermutet Raphael Beer.
Mich interessiert die Zahl derer, die eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, eigentlich einen guten Job machen wollen, eigentlich auch demokratiefest sind, aber trotzdem nicht genau wissen, an welcher Stelle muss ich jetzt mich melden, muss ich eingreifen, muss ich Stopp sagen. Da fehlt mir tatsächlich eine Organisationsstruktur, die es ermöglicht, hier frühzeitig auch Zivilcourage zu zeigen und diese Dinge zu stoppen.
Raphael Beer, der zu Beginn seines Berufslebens selbst 15 Jahre bei der Bereitschaftspolizei war, beobachtet eine schleichende, untergründige Veränderung des Klimas innerhalb der Polizei, die lange kaum aufgefallen sei.
Wenn man genau hinschaut, sieht man aber, dass die Leute, die ideologisch extrem drauf sind, relativ gut beleumundet sind, auch Einfluss haben, immer auch Kommunikation erzeugen, Resonanz erzeugen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, diese, sagen wir, milieuspezifischen subkulturellen Rassismen zu erfassen.
Solche subkulturellen Rassismen können in der täglichen Praxis zutage treten, wenn die Polizei anlassunabhängige Kontrollen durchführt. Das darf sie grundsätzlich, wenn sie an bestimmten Orten oder in besonderen Situationen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung vermutet. Wenn sie dann aber für ihre Kontrollen vor allem Menschen auswählt, die ihr allein wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes oder wegen ethnischer Merkmale auffallen, wird daraus Racial Profiling. Das widerspricht dem Grundgesetz, findet aber trotzdem offenbar statt, erzählt Vanessa Thompson, die an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu Rassismus forscht.
Betroffene berichten besonders oft von Kontrollen in Zügen und an Bahnhöfen. Und dass es sich hierbei nicht um einmalige Erfahrungen handelt, sondern um eine wiederkehrende Erfahrung. Das ist, glaube ich, so ein Hotspot des Racial Profilings. Ein weiterer sind die sogenannten Gefahrenorte, also wie beispielsweise der Görlitzer Park in Berlin oder die Gegend um den Frankfurter Hauptbahnhof. Hier ist es aber auch sehr wichtig, nochmal hervorzuheben, dass es ja bisher keine systematische Erhebung gibt, wo diese Kontrollen besonders oft stattfinden.
Was es aber gibt, sind Berichte von unabhängigen Beschwerdestellen oder von Menschenrechtsorganisationen, dass solche Kontrollen das Sicherheitsgefühl, zum Beispiel von Angehörigen ethnischer Minderheiten in Deutschland, beeinträchtigen.
Betroffene haben teilweise davon erzählt, Angst und Furcht vor Polizei zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig anzuerkennen, aufgrund dieser Erfahrungen, die ja auch nicht erst seit gestern irgendwie thematisiert werden in Deutschland, dass für viele Gruppen in der deutschen Gesellschaft die Polizei nicht als Freund und Helfer erfahren wird, sondern sie berichten von Verhältnissen und Erfahrungen unterschiedlicher Dimensionen von Gewalt und einer Erfahrung der Verunsicherung.
Wie sehr das Vertrauen in die Polizei gelitten hat, hat neben vielen anderen die Kabarettistin Idil Beida öffentlich gemacht. Sie sagt, ich habe Angst vor der Polizei. Sie erhält seit Jahren Morddrohungen mit der Unterschrift NSU 2.0 auf dem Handy und per Mail. Ihre persönlichen Kontaktdaten haben die Absender offenbar illegal aus Polizeicomputern in Hessen und Berlin ausgelesen. Obwohl die Zeitpunkte dieser Abfragen ermittelt werden konnten, schafft es die Polizei nicht, den oder die Täter zu überführen, weil in Frage kommende Beamte sich gegenseitig decken.
In den uniformierten Teilen der Gesellschaft gibt es überall Chorgeist, besonders bei dem Militär und bei der Polizei,
sagt Wolfram Wette, emeritierter Militärhistoriker der Uni Freiburg.
Es gibt diesen Chorgeist und der bewirkt, dass man sich gegenseitig deckt gegen Angriffe von außen. Der bewirkt auch, dass man bestimmte Dinge unter dem Deckel hält.
Noch mehr als für die Polizei gilt dies nach den Beobachtungen von Wolfram Wette für die Bundeswehr.
Die letzten wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema waren wohl in den 90er Jahren. Das heißt, wir haben jetzt 20 Jahre lang nicht mehr in den Apparat hineingeleuchtet. Es wäre dringend nötig, dass man mehr weiß.
Vor allem angesichts des Wandels der Truppe. Früher war sie eine wehrpflichtigen Armee, die nie in den Krieg musste und die dem Prinzip der inneren Führung folgte, wonach Soldaten stets die Werte des Grundgesetzes hochhalten sollen, auch in ihren eigenen Reihen. Heute ist die Bundeswehr eine Berufsarmee, die von Afghanistan bis Mali an vielen Fronten steht.
Wenn ich sehe, was junge Hauptleute über ihre Auslandseinsätze schreiben, da kommt die innere Führung nicht mehr vor, da kommt der Kämpfer vor, da kommen die Vorbilder früher Jahrhunderte im Kampf vor. Das ist ein großes Problem, das, glaube ich, bisher nicht hinreichend angepackt worden ist.
So zählt der militärische Abschirmdienst inzwischen mehr als 600 Angehörige der Bundeswehr, bei denen es sich um Rechtsextremisten wie etwa Reichsbürger handeln könnte. Die ecken mit ihren Ansichten in der Truppe offenbar kaum an. Vor 2,5 Jahren hatte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen deshalb ein allgemeines Haltungsproblem in der Truppe diagnostiziert.
Dann kamen die Vorgänge innerhalb des Kommandos Spezialkräfte und der Prozess der Rechtsradikalisierung ist also nicht unterbunden worden, sondern er hat sich fortgesetzt und ganz langsam sind Netzwerke andeutungsweise bekannt geworden.
Zum Beispiel das Hannibal-Netzwerk oder der zwischenzeitlich aufgelöste Verein UNITER. Beiden gehörten und gehören vielleicht immer noch sowohl Polizeibeamte wie auch Soldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK an. Sie sollen sich auf einen Tag X des Umsturzes vorbereitet und dafür Waffenlager angelegt, Schießübungen veranstaltet und sogenannte Feindeslisten erstellt haben. Auf einer Abschiedsfeier für einen Kommandeur der 2. Kompanie des KSK haben Soldaten zudem den Hitlergruß gezeigt und Rechtsrockmusik gespielt, ohne dass jemand eingeschritten wäre. Anfang Juli erklärte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dann vor der Bundespressekonferenz die Auflösung dieser Kompanie.
Wir haben in der 2. Kompanie in der Tat eine Mauer des Schweigens, die sich aus einer Seite aus Loyalität speist und aus der anderen Seite anscheinend aus Angst. Und deswegen ist es für uns ein ganz klares Signal auch nach innen, dass diese 2. Kompanie Kommandokräfte ausgelöst wird.
Anders als bei früheren Anlässen wurden in diesem Fall nicht nur Disziplinarverfahren gegen Einzelne eingeleitet, die im Zweifel Jahre dauern und im Sande verlaufen können, sondern die Ministerin hat Strukturen in den Blick genommen und sogar zerschlagen. Ähnliches passiert jetzt wohl auch in der Polizei in NRW. Alle an der rechtsradikalen Chatgruppe Beteiligten wurden vorläufig freigestellt. Weil auch der Leiter der Dienstgruppe das Treiben nicht nur geduldet hat, sondern daran beteiligt gewesen sein soll, wurde diese aufgelöst. Das deutet auf ein entschiedeneres Vorgehen der Politik als früher hin.
Ich glaube, in meiner Zeit ist dagegen mehr geschehen als in all den Jahren vorher.
Mit diesem Eigenlob könnte Bundesinnenminister Horst Seehofer sogar recht haben. Anfang des Jahres hatte er erstmals Rechtsextremismus als die größte Bedrohung für die Demokratie bezeichnet und später einen Lagebericht des Verfassungsschutzes dazu angekündigt. Der soll nächste oder übernächste Woche erscheinen. Unklar bleibt allerdings, ob er mehr beinhalten wird als eine Auflistung ohnehin bekannter Fälle. Und es bleibt ein grundsätzliches Problem. Die Sicherheitsbehörden kontrollieren sich selbst. LKA-Beamte ermitteln gegen Polizisten, Bundeswehrangehörige aus dem MAD gegen andere Soldaten. Und Verfassungsschützer lassen sich eh nicht in die Karten schauen und haben Akten zum NSU ausgerechnet dann vernichtet, als der sich gerade selbst enttarnt hatte. Was völlig fehlt, ist ein unabhängiger Blick von außen. Deshalb hält Vanessa Thompson Studien zu rechten Tendenzen in der Polizei für so wichtig. Darüber hinaus fordert sie,
dass es unabhängige Beschwerdestellen gibt, aber Beschwerde als auch Ermittlungsstellen, die es ermöglichen, polizeiliche Abläufe systematisch zu analysieren und das wirklich in Bezug auf Antidiskriminierungsrichtlinien. Ich finde es irritierend, dass eine Institution, die so wesentlich eigentlich für den Erhalt von demokratischen Prinzipien zuständig ist, dass sich da so eine starke Abwehr bildet, wenn es darum geht, diese Institution ja nach Antidiskriminierungsrichtlinien zu prüfen und wirklich auch zu evaluieren.
Solche Evaluierungen, auch in Form wissenschaftlicher Studien, sind in Großbritannien oder den USA längst gang und gäbe und haben auch schon als Grundlage für Reformen in den Sicherheitsbehörden gedient. Auch wenn in diesen Ländern das Rassismusproblem noch drängender sein mag als hier, sieht Vanessa Thompson durchaus Parallelen zu Deutschland.
Wir leben auch in Deutschland in einer postmigrantischen, postkolonialen und postnationalsozialistischen Gesellschaft. Und das impliziert auch, dass Formen des Rassismus, die bis auf den europäischen Kolonialismus zurückgehen, aber sich natürlich gewandelt haben, auch in heutigen Institutionen wirken.
Um dagegen zu steuern, hält Vanessa Thompson Antirassismus-Trainings für die Beamten für einen erfolgversprechenden Ansatz. Außerdem sollten sich die Landespolizeien mehr als bisher bemühen, Angehörige von Minderheiten einzustellen, auch wenn das kein Allheilmittel sei.
Ich glaube, was wir von dem Kontext von Großbritannien, in wenigerem Maße wahrscheinlich von den USA, aber Großbritannien lernen können, ist, dass eine Diversifizierung der Polizei nicht unbedingt zu weniger Ungleichbehandlung durch die Polizei geführt hat. Sprich, wir können auch da beobachten, dass zum Beispiel PolizistInnen of Color gewisse polizeiliche Praktiken durchführen, die sich als Racial Profiling bezeichnen lassen.
Das wiederum bestätigt eine alte sozialwissenschaftliche Erkenntnis. Institutionen prägen die Menschen, die in ihnen arbeiten, viel mehr als umgekehrt. Deswegen wollen Forscher ja immer wieder Strukturen untersuchen, auch bei Polizei und Bundeswehr. Wenn Horst Seehofer weiterhin eine entsprechende Studie verweigert, haben die von der SPD bzw. der Linken regierten Länder angekündigt, eigene Erhebungen zu veranlassen. Eine solche Vielzahl von Forschungsprojekten könnte sich sogar als produktiver erweisen als ein einzelnes des Bundesinnenministeriums. Neue, in die Tiefe gehende Studien zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden hält Wolfram Wette jedenfalls mittlerweile für unverzichtbar, um die Demokratie zu bewahren.
Wenn wir die größere Gefahr abwenden wollen, dass sich aus den uniformierten Organen unserer Gesellschaft, also speziell Bundeswehr und Polizei, heraus in Verbindung mit dem politischen Arm AfD, besonders dem Flügel der AfD, wenn sich da etwas zusammenbraut, was ja nicht ausgeschlossen ist, dass sie eines Tages ihren vielbeschworenen Tag X herbeiführen. Und dann sind natürlich Bundeswehrleute, die an der Waffe ausgebildet worden sind, dann sind die natürlich besonders gefährlich. Und deswegen soll man die ganze Geschichte auch nicht kleinreden.
Im Mittelpunkt steht der Gedanke, unabhängige Untersuchungen sollen nicht Institutionen diskreditieren, sondern Diskussionen anstoßen und helfen, dass diese Institutionen optimal arbeiten. Im Fall von Sicherheitsbehörden heißt das nicht zuletzt, dass sie immer im Einklang mit Verfassung, Gesetzen und Menschenrechten agieren. Davon können alle nur profitieren.
Andreas Beckmann über die anhaltende Diskussion um wissenschaftliche Studien zu möglichen rechten Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Tägliche Infektionszahlen aus Deutschland, Spanien oder Brasilien, Verhaltensregeln im öffentlichen Raum oder Erfahrungsberichte von Betroffenen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind wir einer beispiellosen Informationsflut ausgesetzt. Um zu untersuchen, wie die Bevölkerung damit umgeht, haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Robert-Koch-Instituts eine Studie zum Informationsverhalten der Deutschen während der ersten Monate der Pandemie durchgeführt. Für diese Online-Studie wurden dabei mehr als 1.000 TeilnehmerInnen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren zu ihrem Informationsverhalten Anfang März und Anfang Juni befragt. An der Studie mitgearbeitet hat Christina Leuker vom MPI für Bildungsforschung. Ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert und zuerst gefragt, haben die Menschen in Deutschland die Informationsflut am Anfang der Pandemie bewältigt oder sind sie eher davon überrollt worden?
Ja, es ist eine gute Frage. Die Unsicherheit war Anfang März natürlich am allergrößten für uns alle. Aber wir sehen auch in der Umfrage, dass viele Befragte angeben, sich zu informieren, um ein Gefühl von Kontrolle über die Situation zu erlangen. Das waren so 70% der Befragten. Oder die wollten sich auch ein vollständiges Bild über die Situation machen. Also ich würde eigentlich fast sagen, das Gegenteil, dass Informationen geholfen haben, etwas Sicherheit zu erlangen oder zurückzuerlangen. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass viele Themen vielleicht in den Medien durch die Pandemie sozusagen ersetzt wurden und in den Hintergrund rückten. und dass ich gar nicht mit so viel mehr Informationen zu tun hatte. Ich hatte nur überwiegend mit Informationen zu Corona zu tun zu der Zeit.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ungefähr 70% der Menschen haben angegeben, sich regelmäßig informiert zu haben. Oder was genau bedeutet das? Wie intensiv haben sich die Menschen gerade zu Beginn der Pandemie Informationen besorgt?
Die 70% waren jetzt auf diesen einen Grund bezogen, dass ich eben ein Gefühl über die Kontrolle über die Situation erlangen möchte. Im März haben etwa die Hälfte der Befragten angegeben, sich intensiv über Themen rund um das Coronavirus zu informieren. Und dann gab es noch ein Drittel, die haben gesagt, ich informiere mich mehr oder weniger. Also ich informiere mich auch, aber nicht super, super intensiv.
Hat sich das über den untersuchten Zeitraum bis Juni verändert?
Ja, die sich noch intensiv informiert haben, da waren es im Juni noch circa ein Drittel der Befragten. Da sind mehr so ein bisschen in die Mitte gerückt und haben sich eher so teils informiert oder sagen wir vielleicht so einmal am Tag.
Also ein gewisser Gewöhnungs- oder Ermüdungseffekt?
Es kann sowohl ein Gewöhnungs- oder Ermüdungseffekt sein. Es kann aber auch sein, dass sich das Informationsumfeld einfach nicht so stark verändert hat. Die Fallzahlen sind ja wieder gesunken. Irgendwann wusste man dann auch, was die Maßnahmen sind, wie ich mich verhalten soll, dass ich eine Maske tragen muss oder dass es eben diese AHA-Regeln gibt, die Hygieneregeln, die Abstandsregeln. Das kann sozusagen beides sein. Ich kann von den Informationen müde sein, aber es kann auch sein, dass ich einfach nicht das Bedürfnis habe, mich weiter zu informieren, weil die Landschaft sich nicht so sehr verändert.
Sie haben jetzt schon ein paar bestimmende Themen genannt zum Coronavirus. Welche standen denn für die Befragten im Vordergrund und was waren sozusagen die wichtigsten Quellen, aus denen sich die Menschen bedient haben?
Im März als auch im Juni haben die meisten angegeben, dass sie sich für Änderungen öffentlich geltender Regeln interessieren. Das war zu beiden Zeitpunkten von Bedeutung. Das waren über 80%.
Also was gilt gerade in meiner Region, in meinem Bundesland? Zu wie vielen Leuten darf man sich treffen und so weiter?
Ganz genau, ja. Darf ich verreisen? Vielleicht auch im Sommer interessant. Das haben wir ganz allgemein abgefragt. Und genau so sah es eigentlich bei medizinischen Fortschritten und Behandlungsmethoden aus. Also 80% haben sich auch interessiert, was kann man denn jetzt tun? Im Moment ist es vielleicht interessant, ob es eine Impfung gibt und wann es die Impfung gibt und was ich eben tun kann, wenn ich mit dem Coronavirus infiziert bin.
Wie oft sind den Befragten auch Fake News zur Corona-Pandemie untergekommen? Das haben Sie ja auch abgefragt. Und wie sind die Menschen damit umgegangen?
Das war eine subjektive Frage. Wir haben die Befragten gefragt, wie oft stoßen sie auf Fake News oder Fehlinformationen der Situation? Und das schien relativ häufig der Fall zu sein. Also viele Befragte haben angegeben, mindestens einmal pro Woche oder vielleicht sogar mehrmals am Tag auf Fake News zu stoßen. Und das ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Das haben wir jetzt nicht objektiv überprüft.
Ja, und was haben die Menschen berichtet, wie sie dann damit umgegangen sind, wenn sie eine Quelle als Fake News klassifiziert haben?
Die meisten haben gesagt, dass die dann Suchmaschinen benutzen, um die Informationen zu überprüfen oder auch speziell dafür ausgelegte Webseiten. Also die würden das dann nochmal googeln tatsächlich.
Sie können Ihre Ergebnisse ja auch nach unterschiedlichen Altersklassen aufschlüsseln. Konnten Sie da sehen, dass unterschiedliche Altersgruppen auch unterschiedlich gut informiert sind, zum Beispiel im Hinblick auf Risiken durch das Coronavirus?
Ja, also es gab Unterschiede zwischen den Altersgruppen und zwar so, dass die älteren Befragten sich eigentlich weiter stark informiert haben, auch zwischen März und Juni. Und diese Abnahme an der Lust, sich zu informieren, das war bei den Jüngeren ein bisschen stärker. Das haben wir aber nicht in den Wissensfragen eigentlich gesehen. Da waren alle eigentlich ziemlich gut und wussten relativ viel, auch über die Übertragungswege, über die Risikogruppen und so weiter. Wo wir allerdings noch einen Unterschied gesehen haben, ist bei der Risikowahrnehmung.
Wie genau sah der aus? Da waren die Jüngeren entspannter?
Die Jüngeren waren entspannter. Die Älteren hielten es für wahrscheinlicher, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleben, wenn sie sich denn mit dem Coronavirus infizieren. Und das ist ja auch tatsächlich richtig. Die Älteren gehören ja auch zur Risikogruppe. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass die Jüngeren es für ein bisschen unwahrscheinlicher halten, sich überhaupt erst mit dem Coronavirus zu infizieren. Und das kann natürlich ein Problem sein, wenn ich die Gefahr unterschätze, mich zu infizieren, dann kann ich natürlich auch zur Ansteckungsgefahr für andere werden. Und da müssen wir eigentlich weiter vorsichtig sein, dass alle Befragten und alle befragten Gruppen auch das Virus weiter ernst nehmen und die Gefahr, sich zu infizieren.
Sie haben die Befragung, über deren Ergebnisse wir jetzt hier sprechen, im März und im Juni durchgeführt. Seit gestern läuft jetzt eine weitere Studie zum Informationsverhalten der Menschen. Können Sie da schon sagen, was Sie da erwarten? Sind die Menschen eher informationsmüde geworden oder noch interessierter, vielleicht auch noch kompetenter? Jetzt, wo die Zahlen ja auch wieder steigen und so viel über die zweite Welle diskutiert wird. Also was wäre Ihre Erwartung jetzt für den dritten Durchlauf dieser Befragung?
Mit den Erwartungen ist es immer schwierig. Wenn ich eine genaue Erwartung hätte, müsste ich die Studie nicht durchführen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Befragten sich weiter informieren und dass sich das Informationsverhalten so ein bisschen eingependelt hat. Vielleicht etwa auf dem Level von Juni, weil es ist natürlich gut, sich weiter zu informieren, aber es ist natürlich auch gut, sich nicht zu überinformieren oder eben verrückt zu machen und sich so ein bisschen in diesen Informationen zu verlieren. Also ich würde sagen, es reicht, sich einmal am Tag zu informieren, 15 Minuten, und zu erfahren, was Änderungen sind, öffentlich geltender Regeln oder eben, ob es eine Impfung gibt und wie ich da rankomme.
Christina Leuker vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin über unser Informationsverhalten in der Corona-Pandemie. Ein fast 30.000 Jahre alter Känguru-Beinknochen, umgearbeitet in ein spitzes Werkzeug, und ein 4.000 Jahre alter Gürtel aus menschlichem Haar. Zwei Fundstücke aus einer mehr als 45.000 Jahre alten Kulturstätte der australischen Ureinwohner in Westaustralien. Einer Kulturstätte, die der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto vor einigen Monaten zerstört hat. Gesprengt, um seine Erzausbeute zu vergrößern. Das Vorgehen sorgte für heftige und anhaltende Kritik. Vor knapp 2 Wochen führte dies schließlich dazu, dass der Chef von Rio Tinto angekündigt hat, seinen Posten zu räumen. Was die Zerstörung der Kulturstätte für die Aboriginal People und die Wissenschaft bedeutet, hat Michael Stang recherchiert.
Im Mai hatte das Bergbauunternehmen Rio Tinto eine Reihe von Felsen in der westaustralischen Yukon-Schlucht gesprengt, um dort Eisenerz abbauen zu können. Auch 4 Monate später sei das immer noch unbegreifbar, sagt die Archäologin Tina Mann von der Universität von Queensland. Denn dabei wurden nicht irgendwelche Felsen zerstört, sondern eine 46.000 Jahre alte heilige Stätte der Aboriginal People, der Vorfahren der Putu, Kunti, Kurama und der Pinikura, die zusammen als PKKP abgekürzt werden.
Es ist wirklich traurig aus Sicht der PKKP-Community, aber auch aus archäologischer Sicht, weil diese Kulturstätte so einzigartig ist. Es war wirklich ein Schock, dass das passiert ist.
Tina Mann hatte von der Zerstörung der Stätte erst durch die Medien erfahren. Schnell war klar, was das für ein Verlust ist, so die Präsidentin der Australischen Archäologischen Gesellschaft.
Aus archäologischer Sicht ist allein das Alter mit 46.000 Jahren sehr interessant, weil es wirklich hoch ist. Obwohl wir mittlerweile auch Beweise dafür haben, dass Australien bereits vor 65.000 Jahren besiedelt war. Wir kennen nur sehr wenige Fundstätten aus dieser Zeit. Heute ist diese Gegend ziemlich trocken. Sie war aber über die letzten 46.000 Jahre bis heute permanent besiedelt.
Eine durchgehende Besiedlung eines Ortes sei für Australien nahezu einzigartig, denn dort haben Menschen auch während der letzten Eiszeit gelebt. Allein deswegen sei die Fundstätte schon besonders.
Hinzu kommt die interessante und bemerkenswert gute Konservierung einiger archäologischer Funde. Dort wurde zum Beispiel ein 4.000 Jahre alter Gürtel aus Haaren gefunden. In Australien haben wir sonst so raue Bedingungen, dass derartig zerbrechliche Artefakte oft nicht erhalten bleiben.
In Absprache mit der PKKP-Community sollten viele der Ausgrabungsstücke auch nach der wissenschaftlichen Untersuchung vor Ort verbleiben. Aber der Reihe nach.
2009 fanden die ersten Ausgrabungen statt. Und damals war gleich klar, dass dies eine bedeutende Stätte war, die mindestens 20.000 Jahre alt ist. Die spätere Datierung von 46.000 Jahren war damals noch nicht bekannt und der Haargürtel zum Beispiel noch nicht ausgegraben. Zu diesem Zeitpunkt beantragte Rio Tinto eine Genehmigung zur Zerstörung des Geländes. Diese wurde dem Konzern auch erteilt. Das Unternehmen beauftragte auch Archäologen, das Gelände zu erforschen, und dabei wurden dann die alten Artefakte entdeckt. Zwar war die Sprengung und Zerstörung des Geländes letztlich legal, aber hier geht es auch um die Frage der Ethik.
Unklar ist, wie es letztlich dazu gekommen ist, dass Rio Tinto diesen Ort gesprengt hat. War den Verantwortlichen nicht klar, welchen Schaden sie anrichten? Haben sie die Sachlage unterschätzt oder willentlich ignoriert? Die Interviewanfrage zu einer Stellungnahme des DLF ließ das Unternehmen unbeantwortet. Bei der australischen Ausgabe des Fernsehsenders ABC News hat der Leiter der Abteilung Eisenerz von Rio Tinto, Chris Salisbury, im Juni um Entschuldigung gebeten.
I'd like to say very sorry to the Puutu Kunti Kurrama and Pinikura people. You know, this has rocked me personally and it was never our intent to cause distress.
Rio Tinto hat zudem ein Statement auf seiner Webseite veröffentlicht. Darin werden die Ereignisse in der Yukon-Schlucht zutiefst bedauert. Die Zerstörung der Felsunterstände hätte nicht passieren dürfen und der Konzern sei absolut entschlossen, zuzuhören, zu lernen und sich zu verändern. Er habe auch erkannt, dass doch nicht genügend Indigene in Führungspositionen arbeiten. Auch würden Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Anfang September teilte Rio Tinto nach anhaltender Kritik mit, dass der Konzernchef Jean-Sébastien Jacques seinen Posten spätestens im März 2021 räumen muss, wenn nicht vorher ein Nachfolger gefunden wird. Für die Ureinwohner ein schwacher Trost, sagt Robin Stevens, der seit 25 Jahren mit verschiedenen Vertretern der Aboriginal People zusammenarbeitet. Ihm ist es wichtig, noch einmal deutlich zu machen, um was für einen Ort es sich handelte, der aus kommerziellen Gründen einfach gesprengt wurde.
Die Yukon-Schlucht liegt in Pilbara in Westaustralien. Es gibt dort eine Reihe von Felsschutzdächern, die früher für die Menschen sehr wichtig waren, denn dort gibt es viele archäologische Fundstücke. Derartige Orte wurden manchmal für Bestattungen genutzt. Damit beherbergen aus der Sicht der Ureinwohner diese Plätze auch die Geister ihrer Ahnen. Diese Orte sollten mit enormem Respekt behandelt werden.
Die Sprengung sei genau das Gegenteil davon, so der Archäologe und Anthropologe. Und er könne, genau wie alle nicht-Aboriginal People, nicht annähernd erahnen, was der Verlust dieser Städte bedeutet, auch als internationales Kulturerbe. Robin Stevens wollte bei der Vermittlung eines Interviews mit Vertretern der PKKP helfen, doch diese lehnten die Anfrage des Deutschlandfunks ab, da sie gerade mit Rio Tinto in Verhandlungen seien und diese nicht stören wollten. Bei den Besprechungen geht es auch um eine Gesetzesnovelle des sogenannten Aboriginal Heritage Act.
1972 gab es ein Gesetz, den Aboriginal Heritage Act. Für 1972 war das Gesetz ziemlich gut, aber es ist fast 50 Jahre alt und veraltet und muss modernisiert werden.
Das Gesetz benachteiligt Ureinwohner in vielen Bereichen, was etwa Klagemöglichkeiten und Mitspracherechte angeht. Die Gesetzesnovelle soll noch im November im Parlament besprochen und zeitnah verabschiedet werden. Schließlich trägt sie den Namen Aboriginal Cultural Heritage Act 2020. Aber das geht Robin Stevens und seinen Mitstreitern zu schnell. Das rund 200 Seiten starke Gesetz anerkennt zwar die Besonderheit der heiligen Stätten der australischen Ureinwohner, was ich erstmal gut lesen würde, von ihrem Schutz sei dort aber nichts zu finden. Deshalb hat der Obmann des sogenannten AHA-Kollektivs, kurz für Aboriginal Heritage Act, am Montag dieser Woche einen Brief an das zuständige Ministerium geschickt, unterzeichnet von 127 VertreterInnen aus der Wissenschaft, verschiedener NGOs und Interessensvertretungen. In diesem Schreiben bitten sie Benjamin Wyatt, der als Minister in Westaustralien für die Belange der Ureinwohner zuständig ist, um einen Aufschub der Verhandlungen von 8 Wochen, um das Gesetzesvorhaben in Ruhe lesen und Stimmberechtigte auch informieren zu können, ob sie das Gesetz wirklich so annehmen wollen oder ob noch Reformbedarf besteht. Wirklich zuversichtlich sei er aber nicht, so Robin Stevens.
Michael Stang über die Sprengung einer 45.000 Jahre alten Kulturstätte der australischen Ureinwohner durch ein Bergbauunternehmen. Sie gilt mit etwa 4.000 Jahren als älteste bekannte Darstellung des Himmels. Die Himmelsscheibe von Nebra. Sie hat einen Durchmesser von etwa 32 Zentimetern, ist knapp 5 mm dick und wiegt mehr als 2 Kilogramm. Die kreisförmige Bronzeplatte ist grün angelaufen, darauf glitzern goldene Ornamente. Ein großer Kreis, eine Sichel und 32 Punkte, von denen 7 eine enge Gruppe bilden. Die Himmelsscheibe von Nebra ist einer der bekanntesten archäologischen Funde in Deutschland und zählt seit 2013 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Doch jetzt melden zwei Forscher Zweifel am Alter der Scheibe an und sorgen damit für einen handfesten Streit in Wissenschaftskreisen. Dirk Lorenzen über einen folgenschweren Konflikt.
Das Wiederauftauchen der Himmelsscheibe von Nebra nach Jahrtausenden im Erdreich verlief denkbar ungünstig. Denn im Sommer 1999 zogen Raubgräber dieses einzigartige Stück aus dem Waldboden, zudem noch Beile und Schwerter. Erst 3 Jahre später gelangten diese Stücke in die Hände der Archäologinnen und Archäologen. Da waren viele Spuren zum Ursprung der Scheibe schon unrettbar verloren, etwa Anhaftungen von Pflanzen, die eine genaue Altersbestimmung ermöglicht hätten. Lediglich das Alter eines Schwerts lässt sich direkt auf gut 3600 Jahre datieren, erklärt Harald Meller, Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle.
Wenn Schwert und Scheibe und Fundort zusammengehören, dann datiert das Schwert die Scheibe und das Schwert ist chronologisch ganz scharf zu fassen in die Zeit um 1600 vor Christus. Damit ist der Fundort zweifelsfrei und die kulturelle und chronologische Zugehörigkeit, da gibt es keine Frage.
Zudem wiesen Gold- und Kupferspuren im Boden auf den genauen Fundort hin und auch die verwendeten Metalle machten einen Ursprung vor dem Jahr 1000 vor Christus deutlich. Welchem Zweck die Scheibe damals diente, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber Ralf Hansen, Experte für Astronomiegeschichte aus Hamburg, ist überzeugt, dass die goldenen Figuren keine Verzierungen sind.
Man sieht auch relativ schnell, es ist keine wirklich konkrete Darstellung des Himmels, denn Sonne und Mondsichel können so nicht beieinander stehen, egal wie man das zuordnet, es kann so nicht beobachtet werden. Es ist also eine symbolische Darstellung. Die Plejaden, eine Mondsichel und die Sonne. Und das zusammen, das ist eine Merkhilfe. Es ist eine Merkhilfe für einen Kalender, und zwar für den Ausgleich von Sonnen- und Mondjahreslänge.
Mit seinem Phasenwechsel ist der Mond der naheliegende Taktgeber am Himmel. Doch Mond und Sonnenlauf passen nicht perfekt zueinander. Hin und wieder waren Schaltmonate nötig, damit der am Mond orientierte Kalender auch mit den Jahreszeiten im Takt blieb. Stimmt diese Deutung, wäre die Himmelsscheibe ein Beleg für enormes astronomisches Wissen im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts vor 4000 Jahren. Die Scheibe gehört inzwischen zum Weltdokumentenerbe Deutschlands und ist damit auf einer Stufe mit dem Nibelungenlied und der Gutenberg-Bibel. Doch glaubt man Rupert Gebhardt, Direktor der Archäologischen Staatssammlung in München, dann ist alles nicht ganz so schön wie bisher angenommen.
Wir haben ja das nochmal alles analysiert und vor allem die Quellen ausgewertet, die es dazu gibt. Auch Quellen aus der Zeit der Prozesse von Nebra 2004 und 2005. Alles zusammengenommen stellt sich für uns das so dar, dass trotz der vielen Bemühungen, die es gab mit naturwissenschaftlichen Methoden durch die Analyse der Erde oder die Analyse der Metalle eine Zusammengehörigkeit der Funde zu gewinnen, dies letztendlich nicht beweist, dass die Funde zusammengehören.
In einem kürzlich erschienenen Fachartikel gehen Rupert Gebhardt und sein Kollege Rüdiger Krause aus Frankfurt am Main davon aus, dass die Himmelsscheibe nicht am Mittelberg bei Nebra ausgegraben wurde und auch nicht zusammen mit Schwertern und Beilen. Damit wäre auch die bisherige Datierung hinfällig. Da das Aussehen eher zu bekannten Motiven aus der Eisenzeit passe, schätzt Rupert Gebhardt ihr Alter etwa 1000 Jahre jünger. Die Himmelsscheibe wäre also nur gut 2500 Jahre alt. Die beiden Kritiker vermissen wesentliche Informationen rund um die Himmelsscheibe.
Es sind nicht alle Daten publiziert. Misslich ist vor allem, dass der Grabungsbericht nicht publiziert ist von der Fundstelle, wo die Sachen angeblich gefunden worden sind. Misslich ist auch, dass es keine genaue Zuweisung gibt, beispielsweise von den Bodenanalysen, zu welchen Schichten die gehören. Das ist alles so, dass man anhand der gedruckten Publikationslage noch gewisse Unsicherheiten einfach hat, weil man nicht genau beurteilen kann, was wird noch publiziert.
Die Arbeit der beiden Kritiker hat eine heftige Diskussion um die Himmelsscheibe von Nebra losgetreten. Harald Meller vom Museum in Halle, in dem die Scheibe ausgestellt ist, weist die Behauptung, es gäbe keinen Grabungsbericht, scharf zurück.
Das stimmt nicht. Es gibt einen Grabungsbericht von 2013, den Sie nicht zitieren. Da ist archäologischer Konvention entsprechend ein Kreuzschnitt angezeichnet, genauso wie ein Planum. Und das ist natürlich völlig akzeptabel, dass man die Grube so abbildet. Und dass man dann behauptet, das sei nicht vorhanden und das nicht zitiert, ist ebenfalls sehr ungewöhnlich. Möglicherweise kennen die Kollegen die Literatur nicht, sie ist zumindest nicht aufgeführt.
Die Scheibe sei zwar weltberühmt, doch die Faktenlage für Forscherinnen und Forscher außerhalb des Kernteams, das die Himmelsscheibe untersucht hat, äußerst dünn, bedauert Rupert Gebhardt.
Beispielsweise ein großes Manko ist, dass niemand weiß, was während der Restaurierung passiert ist. Also das jetzige Erscheinungsbild, das man von der Scheibe hat, ist ja letztendlich das Resultat eines Restaurierungsprozesses. Und hierzu müsste man auch die Dokumentationen einsehen, damit man mal eine genaue Vorstellung hat, wie ist der Aufbau der Patina. Es gibt beispielsweise auch keine komplette Röntgenaufnahme der Scheibe. Das heißt, eine Röntgenaufnahme der Scheibe irgendwie würde uns eine wertvolle Information geben, wie die Scheibe hergestellt ist.
Auch diesen Vorwurf hält Harald Meller für unbegründet.
Natürlich gibt es Röntgenbilder der Scheibe. Das sind natürlich in Teilen publiziert, aber kein vollständiges Röntgenbild nicht. Das ist aber auch überhaupt nicht nötig, um die Scheibe zu beurteilen.
Nach der für ihn überraschenden Publikation der beiden Kritiker, bei der er zuvor keine Chance zu einer Stellungnahme gehabt habe, schreiben Harald Meller und sein Team nun an einem eigenen Fachartikel.
Wir werden wissenschaftlich darauf präzise antworten in wenigen Monaten und ich denke, die Fachwelt wird davon überzeugt sein und damit ist der Vorwurf auch völlig erledigt.
Rupert Gebhardt dagegen erwartet jetzt eine lang anhaltende Debatte um das Alter und den Ursprung der Himmelsscheibe.
Das kommt noch mit viel Ärger noch daher, glaube ich. Ist halt so.
1000 Jahre jünger als gedacht? Dirk Lorenzen über einen wissenschaftlichen Streit um das Alter der Himmelsscheibe von Nebra. Wie kommt der Geist in den Körper? Wie entsteht etwas Immaterielles wie Gedanken oder Bewusstsein in einem Organismus, der aus Molekülen und Zellen besteht, aus Materie? Die Diskussion über dieses uralte Körper-Geist-Problem der Philosophie dauert an. Mit dem Aufschwung der Neurowissenschaften seit den 1990er Jahren haben sich auch HirnforscherInnen den Kopf darüber zerbrochen. Trotzdem fehlt weiterhin eine endgültige Antwort auf die Frage, wie Gedanken aus neuronalen Prozessen entstehen können. Der Philosoph und Neurowissenschaftler Georg Nordhoff von der Universität Ottawa verfolgt jetzt einen neuen Ansatz. Er möchte das Geist-Körper durch das Weltgeist-Problem ersetzen und hofft so, geistige Aktivität besser erklären zu können. Martin Hubert stellt seinen Ansatz vor.
Bilder, Laute oder Düfte. Alle diese Sinneseindrücke werden erst in unserem Gehirn zu geistigen Erlebnissen, etwa zu dem bewussten Gedanken, diese Rose riecht angenehm. Theorien zum Geist-Körper- oder Geist-Gehirn-Problem, die ergründen wollen, wie diese Umwandlung geschieht, gehen oft von einer Interaktion aus, einer Wechselbeziehung zwischen neuronalen und mentalen Prozessen. Das führt zu einem Dualismus von Geist und Materie, der nicht wirklich erklärt, wie Ersterer aus Letzterer entsteht. Psychische Prozesse würden damit grundsätzlich nicht den Naturgesetzen unterliegen. Die sogenannte Identitätstheorie möchte das vermeiden, indem sie einen Monismus, also eine Einheit von Geist und Gehirn, annimmt. Der Philosoph Michael Paun von der Berliner Humboldt-Universität fasst sie so zusammen.
Mentale Prozesse sind identisch mit neuronalen Prozessen. Wir brauchen also keine Interaktion zu postulieren, sondern einfach die Wirksamkeit bestimmter neuronaler Prozesse ist gleichzeitig die Wirksamkeit der damit identischen geistigen Prozesse.
Die Aktivität bestimmter Neuronen wäre damit identisch mit dem Gedanken, diese Rose riecht angenehm. Die Aktivität anderer Neuronen mit dem Gedanken, das ist eine Pflanze. Der inzwischen emeritierte Bremer Hirnforscher Gerhard Roth hat in einflussreichen Büchern argumentiert, das Geist-Gehirn-Problem sei dann gelöst, wenn man Gedanken systematisch und eindeutig auf stabile neuronale Muster zurückführen könne. Zum einen ist die Forschung davon aber bislang weit entfernt. Zum anderen hätte man damit auch keine Identität, sondern wieder nur eine Korrelation nachgewiesen, also eine sehr enge Beziehung zwischen Geist und Gehirn. Letztlich kann sogar die Identitätstheorie den Unterschied zwischen Gehirn und Geist nicht völlig eliminieren. Michael Paun.
Diese Identitätstheorie hat nicht zur Folge, dass wir sagen können oder vielleicht sogar sagen müssen, in Wirklichkeit ist das alles nur ein neuronaler Prozess, sondern die Konsequenz ist einfach zu sagen, wir haben hier einen Typus von Prozessen, den bezeichnen wir je nachdem, wenn wir uns diesen Prozess aus der neurowissenschaftlichen Perspektive nähern, bezeichnen wir ihn eben als neuronalen Prozess. In anderen Bedingungen sprechen wir einfach von psychischen Prozessen. Wir haben also zwei unterschiedliche Perspektiven auf einen Prozess.
Forscher können heute zwar nachverfolgen, wie optische Reize oder Duftmoleküle im Gehirn Nervenaktivitäten auslösen. Wie daraus dann aber immaterielle Gedanken und Erlebnisse mit subjektiver Bedeutung entstehen, bleibt weiterhin unklar. Der an der Universität Ottawa lehrende Neurowissenschaftler und Philosoph Georg Nordhoff zieht daraus nun eine radikale Konsequenz. Er möchte das Geist-Gehirn-Problem hinter sich lassen und durch das Welt-Gehirn-Problem ersetzen.
Das, was Geist genannt wird, ist wahrscheinlich in der Beziehung, in der Relation zwischen Gehirn und Umwelt. Das heißt, das Geist-Gehirn-Körper-Problem wird auf die Frage nach den verschiedenen Formen der Relation zwischen Gehirn, Körper und Umwelt verlagert. Und damit ist die klassische Dichotomie zwischen Monismus versus Dualismus oder Geist und Gehirn versus Geist im Gehirn unterminiert.
Statt danach zu suchen, wie einzelne Reize in exakt identifizierbaren Nervenzellen in bestimmte Gedanken umgesetzt werden, geht Nordhoff also grundsätzlicher vor. Er fragt, wie es dem Gehirn überhaupt gelingen kann, neuronale mit geistigen Vorgängen in Beziehung zu setzen. Das geschehe dadurch, dass das Gehirn ein Gitter erzeugt, das als gemeinsame Währung für beide Vorgänge dient, sie also miteinander vergleichbar macht. Diese gemeinsame Währung sind für Nordhoff Raum und Zeit. Wenn bestimmte Reize aus der Realität vom Gehirn wahrgenommen werden, treten unterschiedliche Zellnetzwerke im Gehirn räumlich miteinander in Kontakt und werden aktiv. Gleichzeitig werden die Reize zeitlich in das Gehirn integriert. Sie lösen dort sehr kurze neuronale Aktivitätswellen aus, die auf permanent vom Gehirn erzeugte langsame neuronale Wellen treffen.
Das heißt, die neuronale Aktivität, die wir beobachten, ist eine Mischung. Und die Stärke der Aktivität, die durch den Stimulus induziert wird, hängt nicht nur vom Stimulus selber ab, sondern auch von dem aktuellen Ruhezustand des Gehirns. Das heißt, der gleiche Stimulus kann unterschiedliche neuronale Aktivitäten auslösen. Wenn Sie mir also jetzt das Interview mit mir führen, wenn ich satt bin und gerade gut gegessen habe und guter Laune bin, dann löst das Interview bei mir eine andere neuronale Aktivität aus, als wenn ich extrem hungrig bin und jetzt eigentlich nur darauf auf bin, das Interview schnell zu beenden und irgendwo Essen zu kriegen.
Gedanken und Stimmungen beeinflussen die langsamen Wellen des Gehirns und bestimmen darüber mit, welche Reize der Außenwelt wahrgenommen und wie sie interpretiert werden. Die schnellen Aktivitäten, die die Reize der Außenwelt im Gehirn auslösen, verändern umgekehrt aber auch die langsamen Wellen des Gehirns. Das stützt für Nordhoff die These, dass Bewusstsein und Geist durch eine raumzeitliche Dynamik mit dem Gehirn und der Außenwelt verschränkt sind. Ein geistiger Zustand existiert für ihn sozusagen nur innerhalb dieser raumzeitlichen Dynamik, die zwischen Gehirn und Außenwelt stattfindet.
Der Zustand ist in der Vermittlung selber. Der Prozess selber ist der mentale Zustand.
Geist und Bewusstsein sind damit direkt abhängig von dem Ausmaß, in dem Gehirn und Außenwelt dynamisch miteinander in Beziehung treten. Das zeigt sich für Nordhoff drastisch, wenn Kinder zwar ein funktionierendes Gehirn besitzen, aber in Umwelten ohne Anregungen und lebendige Beziehungen aufwachsen. Klassische Fälle sind Kaspar Hauser oder stark beeinträchtigte rumänische Waisenkinder, die wissenschaftlich genau untersucht wurden. Da ihr Gehirn nicht in ständiger aktiver Wechselwirkung mit Umweltreizen stand, besitzen sie auch nur geringe geistige Fähigkeiten und ein schmales Bewusstsein. Nach diesem Muster versteht Nordhoff auch psychiatrische Erkrankungen wie die Depression. Seine Studien legen nahe, dass bei ihnen die Balance zwischen den langsamen Wellen im Gehirn und den Außenweltreizen verloren gegangen ist, weshalb sie in ihrer negativen Innenwelt versinken. Nordhoff will Geist und Bewusstsein daher nicht mehr als starre Substanzen verstehen, sondern als ständig veränderbare Prozesse, die in die Hirn-Umwelt-Dynamik eingebunden sind.
Wenn wir Bewusstsein und mentale Features verstehen wollen, müssen wir das vor allem im zeitlichen Kontext sehen. Und da haben wir große Schwierigkeiten in der westlichen Welt.
Michael Paun sieht Nordhoffs Ansatz kritisch. Denn die Frage, wie Geistiges aus neuronalen Prozessen entsteht, sei immer noch ungelöst, wenn man das Geist-Gehirn durch das Welt-Gehirn-Problem ersetze. Außerdem würden die meisten Hirnforscher heute das Gehirn stark in Handlungszusammenhänge und die Umwelt eingebettet sehen. Insofern sei Nordhoffs Ansatz gar nicht so neu. Dieser besteht jedoch darauf, erstmals ein Konzept vorgelegt zu haben, das die innere Verschränkung von Hirn, Geist und Umwelt systematisch ernst nimmt und nicht nur postuliert. Die raumzeitliche Dynamik würde nicht nur eine Wechselbeziehung beschreiben oder eine Einbettung des Gehirns in die Welt, sie stelle vielmehr die notwendige Bedingung der Möglichkeit geistiger Zustände dar.
Wie entsteht Bewusstsein aus Nervenzellen? Ein Beitrag von Martin Hubert. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Mein Name ist Lennart Pyritz. Noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.